Heute schon mal in den Spiegel geguckt? Ja? Und was gesehen? Den Stuhl entdeckt? Nicht? Ah. Ja, das ist ja so eine Sache mit dem Stuhl. Fast so kompliziert wie mit dem Mikrofon. So. Es gibt Dinge im Leben, die hindern einen. Aber man kann sich an alles gewöhnen. Ich weiß nicht, ob es Dinge gibt, an die du dich so gewöhnt hast in deinem Leben. Und vielleicht machst du die schon immer, weil, machen die irgendwie alle, oder? Man macht Dinge und man gewöhnt sich dran und man merkt gar nicht, dass die einem vielleicht hindern, ganz andere Dinge zu machen. Und dann kommt jemand, wie jetzt hier in diese WG, so ganz ohne Stuhl. Na, schon ein bisschen komisch, oder? So ganz ohne Stuhl, ich meine, vielleicht Einzelgänger, obwohl die war ganz nett, ne? Also, hübsch, intelligent, kann backen. Also ich bin leider verheiratet, aber das war, ich meine, aber sie hat keinen Stuhl gehabt. Gibt's Dinge, ich weiß nicht, so ein Stuhl ist natürlich jetzt in dem Anspiel sehr deutlich sichtbar gewesen. Aber vielleicht kann man da verschiedenste Dinge einsetzen. Wenn du mal so an dein Leben denkst, wenn du mal so an deine Freunde denkst, was so alle machen, was man so mitmacht, ob jetzt als Christ oder nicht Christ, spielt überhaupt keine Rolle. Man folgt gerne der Masse nach. Man macht gerne das, was alle machen, und man gewöhnt sich da so leicht dran. Also mir geht das auf alle Fälle so. Und man möchte manchmal auch gar nicht so auffallen. Das Gemeine daran ist, dass man gar nicht merkt, dass man sich um Dinge bringt. Wenn man den Stuhl abnimmt, ja, dann unterscheidet man sich vielleicht. Aber man hat vielleicht wieder beide Hände frei. Jemanden folgen, das ist gut, das ist schön. Und ich muss aber gucken, wem ich folge. Heute das Thema Gott folgen, nachfolgen, das ist sehr, sehr spannend. Und ich muss ehrlich zugeben, dass die letzten Tage und Wochen mich dieses Thema sehr beschäftigt hat. Ich folge Gott schon eine ganze Weile nach und ich finde das total schön. Und eigentlich kann ich mir nichts Schöneres und Spannenderes vorstellen, als darüber zu predigen. Aber wenn ich ehrlich bin, könnte ich auch sagen, manchmal gibt es nichts Frustrierenderes in meinem Leben, als Gott nachzufolgen. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Ob ihr sagt, Gott folgen? Ja, Halleluja! Das Schönste auf dieser Welt. Mir geht's gut. Der Herr segnet mich. Ich bin begeistert von Gott. Ihm nachfolgen. Das gibt mir Sinn und Freude. Und das macht einfach glücklich. Aber vielleicht gibt's auch manchmal Stunden, in denen du alleine bist und du Gott folgst und du denkst, nichts klappt. Da ist gar nichts. Dass irgendwie in meinem Leben scheinen die Dinge nicht aufzugehen. Das klappt nicht mit dem Medizinstudium und irgendwie klappt das auch nicht mit den Freundschaften und irgendwie bin ich alleine und Gott folgen? Die ganzen Ansprüche, die Gott an mich stellt, die ganzen Forderungen, die ich lese in der Bibel, ist das überhaupt zu bewerkstelligen? Gott folgen zwischen der Herrlichkeit und der Wirklichkeit des Alltags. Und genau in dieser Spannung leben wir. Ich glaube, in dieser Spannung stehen wir alle hier drin. Vielleicht manchmal an unterschiedlichen Stellen. Und das liegt daran, dass wir ganz normale Menschen sind. Das liegt daran, dass wir hier noch, die allermeisten sitzen jetzt, aber wenn sie stehen, mit beiden Beinen hier auf dieser Erde stehen. Gott nachfolgen, das kann man sehr gut sehen an Jesus. Jesus, der auf diese Erde gekommen ist und der in sich ganz Gott war, aber der trotzdem hier auf dieser Erde ganz Mensch war. Er war ganz Gott, das heißt, er hatte alle Macht. Ihm war alles möglich. Aber er war auch ganz Mensch und hat gelitten und er war enttäuscht und er hat alles miterlebt, so wie andere Menschen auch. Und in diesem Jesus, da wird das ganz deutlich. Nachfolge ist eine Spannung. Ist eine Spannung, ja, man kann fast sagen, ist ein Paradox, in dem wir leben. Und wir Menschen, wir haben einen Unterschied. Wir sind nämlich diese Nachfolger von diesem Jesus und die meisten von euch sind dabei auch 100% Mensch. Aber die wenigsten 100% Gott. Und das macht es manchmal noch komplizierter, jedenfalls für mich. Dass ich merke, dass diese Schwerkraft des Alltags mich manchmal runterzieht, zu Boden zieht. Dass ich mich nicht an diesem Jesus orientiere und nachfolge, sondern dass ich mich an Menschen orientiere. Dass ich gucke, wie stehe ich da vor den anderen. Dass ich mir Stühle suche, weil andere auch Stühle haben. Und vielleicht weiß ich das, dass es eigentlich nicht richtig ist. Vielleicht weiß ich das, dass ich sie nicht nehmen sollte. Aber ich möchte auch Anerkennung haben. Ich möchte auch im Mittelpunkt stehen. Jesus nachfolgen, das bedeutet, dass ich mich ihm nähere. Ihm nachfolgen, das hat erstmal nichts mit Moral zu tun. Das hat erstmal nichts mit Heiligwerden zu tun. Oder ich weiß nicht, was so deine Assoziationen sind. Nachfolgen, das heißt erstmal, ich gehe dahin, wo Jesus auch ist. Die Jünger damals, vor 2000 Jahren, die Jesus nachgefolgt sind, die hatten das einfacher. Die haben Jesus gesehen. Und wenn Jesus vorangegangen ist, dann konnten sie ihm nachfolgen. Und trotzdem, wenn man das in den Evangelien liest, war das trotzdem manchmal kompliziert. Heute haben wir es noch ein bisschen schwerer. Wir sehen Jesus visuell nicht mehr so. Sondern wir haben die Bibel, die uns viel beschreibt. Wir haben den Heiligen Geist, der uns führt und leitet. Und das ist manchmal wie so verschiedene Puzzlestückchen, die wir zusammenlegen müssen, um den Weg zu erkennen. Meine Tochter hat heute ihren 7. Geburtstag gefeiert. Und ich weiß nicht, was für euch so das Stressigste ist in eurem Leben, aber so eine Horde 7-jähriger Mädchen, das ist richtig hart. Ja? Alle in rosa. Und ja, das ist so bei 7-jährigen. Jeder hat seinen Stuhl. Und was sich meine Tochter gewünscht hat, ist eine Schnitzeljagd. Und ihr 7 Jahre heißt erste Klasse, das heißt seit September in der Schule und die lernen alle lesen. Also haben wir eine Schnitzeljagd gemacht. Das heißt, ich habe überall im ganzen Gelände, ich wohne da auf dem Bibelseminar, da ist so ein Garten großer dabei und verschiedene Klassenräume, habe ich überall so Schilder hingemacht. Auf den Schildern stand immer ein Wort, weil man darf es ja nicht überfordern in der ersten Klasse. Und dieses Wort mussten sie lesen, dann mussten sie sich beratschlagen, dann mussten sie das, was auf dem Zettel stand, finden und da war der nächste Hinweis. Und so sind sie immer quer durch, habe ich sie durch das ganze Gelände gejagt, bis sie dann zum Schatz vorgedrungen sind. Und es war sehr, sehr schön zu sehen, wie sie sich beratschlagt haben, wie sie gelesen haben, Garten? Nein. Garage? Ja, Garage. Wo sind die Garagen? Nächster Hinweis. Und manchmal ist es mit unserer Nachfolge bei Jesus auch so. Wir lesen in der Bibel, wir treffen uns in Gottesdiensten und wir geben unser Bestes, um herauszufinden, wo wir den nächsten Hinweis bekommen. Wo wir Jesus ein Stück näher sind. Wie wir ihm begegnen können, wie wir ihm nachfolgen können. Und dabei machen wir Fehler. Oder ich mache Fehler. Dabei verlese ich mich manchmal. Dabei werde ich ungeduldig, dabei werde ich ärgerlich. Da sind andere Zettel, die attraktiver sind. Da sind andere Botschaften, die mich interessieren. Und es ist da sehr, sehr gut, wenn Leute da sind, mit denen ich zusammengehe in dieser Nachfolge. Dass ich nicht alleine bin. So wie die Mädels, da war eine dabei, die ein bisschen kleiner ist, die Schwester von einer. Und nach der Hälfte der Strecke hatte die keine Lust mehr. Sie konnte noch nicht lesen und fand es irgendwie langweilig. Und dann kam eine von den Größeren her und hat sie an der Hand genommen. Hat gesagt, komm, ich nehme dich mit. Nachfolge bedeutet nicht nur, dass wir Jesus nachfolgen, nicht nur, dass wir hier unterwegs sind, sondern, dass wir uns auch gegenseitig dabei unterstützen. Die Bibel sagt, es ist nichts wichtiger und nichts besser und schöner als Gott lieben und seine Nächsten. Und ich glaube, das ist in dieser Spannung Nachfolge was ganz Zentrales. Nachfolge heißt immer in Bewegung sein. Nachfolge heißt nicht darüber nachdenken. Wenn die Mädels sich hingesetzt hätten, hätten gesagt, so, jetzt lass uns mal diskutieren. Was heißt Garage? Was könnte man ein Auto reinstellen, könnte aber auch Sperrmüll reintun. Ja, und man könnte diskutieren, wie toll und wichtig das ist, sie wären nie hingekommen. Wir können über Nachfolge diskutieren, wir können darüber predigen, was ich jetzt gerade tue. Aber das wird nicht ausreichen. Nachfolge heißt, du setzt dich in Bewegung. Nachfolge heißt, du musst Schritte wagen. Und das heißt, du musst diesem Jesus vertrauen. Du musst ihm vertrauen, das, was du über ihn weißt, was du über ihn hörst, was du über ihn liest in der Bibel. Und das war vor 2000 Jahren nicht anders als heute. Die Jünger haben viel erlebt mit Jesus in dieser Nachfolge und das hat sie kolossal herausgefordert. Es gibt eine wunderbare Stelle, wo das für mich sehr, sehr deutlich wird. Dass nämlich Jesus die Jünger auffordert, ungefähr 10.000 Menschen zu essen zu geben. Was eine relativ große Menge ist. Und die Jünger sagen, wir haben 5 Brote und 2 Fische. Was relativ wenig ist für 10.000 Menschen. Und Jesus sagt, okay, gebt mir das, was ihr habt. Gebt mir das. Und die Jünger mussten jetzt etwas tun. Sie hätten jetzt diskutieren können und sagen, ja, sollen wir das machen? Ist das richtig? Ist das falsch? Reicht ja eh nicht, kein Aldi in der Nähe. Keine Ahnung. Ja, aber sie haben das gemacht. Sie haben das, was sie hatten, Jesus gegeben. Dann hat Jesus das genommen, hat darüber gebetet und hat es seinen Jüngern wieder zurückgegeben. Und hat gesagt, verteilt es. Jetzt beginnt die Nachfolge. Nachfolge hat nämlich etwas zu tun mit Glauben, Vertrauen und Gehorsam. Auch wenn es mir manchmal nicht ganz logisch erscheint, dass ich als Einzelner keinen Stuhl habe, kann es trotzdem richtig sein. Auch wenn es mir nicht logisch erscheint, mit 5 Broten und 2 Fischen 10.000 Leute satt zu machen, vertraue ich diesem Jesus? Und ich weiß leider nicht, das werde ich fragen, sobald ich im Himmel bin, was die Jünger damals gedacht haben. Das ist meine erste Frage. Das will ich wirklich wissen. Ja, was haben die gedacht? Weil wir stellen uns Nachfolge immer so vor. Ja, Jesus, wir brauchen was. Ja, und dann kommt Jesus, wie jetzt bei den Jüngern, betet und dann gibt's Berge von Brot und Berge von Fischen. Ja? Und dann sagt Jesus, komm, nimm's und verteil's. Das ist Glauben. So stellen wir uns das vor. Das ist Nachfolge. Wir sehen das Wunder, wir bekommen das Wunder, wir können das Wunder dann auch verteilen. Würden wir demütig tun. Aber darum geht's nicht. Nachfolge heißt, ich sehe das Wunder nicht. Jesus hat ihnen die 5 Brote und 2 Fische zurückgegeben, hat gesagt, komm, verteil's. Hat noch einen guten Tipp dazu gegeben. Verteilt die Leute in Gruppen zu 50 und zu 100. Ha! Schnelles Geschäft. Und genau das ist der Punkt. Und diese Jünger sind dann losgegangen, sind diesem Jesus nachgefolgt, das, was er gesagt hat, im Vertrauen. Und sie haben das getan, was Jesus gesagt hat. Sie haben es getan. Es hat nichts genützt zu diskutieren. Sie haben es getan. Nachfolge heißt immer tun. Und während sie das getan haben, während sie das Brot ausgeteilt haben, an die Leute, dann wieder zurückgekommen sind zu Jesus und dann zum Nächsten hingegangen, während sie das getan haben, ist das Wunder in ihren Händen passiert. Das ist Nachfolge. Wir erleben, dass Jesus handelt, dass der Heilige Geist handelt, während wir unterwegs sind. Wir wollen oft alle Antworten haben und sagen, okay Jesus, dann bin ich auch geduldig. Ich warte hier und du machst das schon. Wir können uns nicht zu Jesus konsumieren. Wir können nicht sagen, Jesus, tu alles, dann tue ich auch was für dich. Jesus ist kein Viehhändler aus dem Orient, mit dem wir irgendwas verhandeln können. Sondern Jesus sagt, pass mal auf, Glauben, Vertrauen, Nachfolge heißt, glaub mir einfach, geh einfach los. Und das bedeutet auch, dass es manchmal hart ist zu glauben. Das bedeutet nicht, dass alles immer funktioniert. Glaube zwischen Herrlichkeit und Wirklichkeit ist eine Spannung. Und diese Spannung, die wollen wir Menschen immer auflösen. Wir wollen immer alles. Und das sofort. Und ich auch. ich gebe es zu, ehrlich. Aber wir können diese Spannung nicht auflösen. Diese Spannung macht das aus, macht Christsein aus. Und immer dann, wenn wir Menschen versuchen, das aufzulösen, dann geht es schief. Es gibt gerade eine geistliche Bewegung, die heißt Wort und Geist. Kennen vielleicht einige von euch. Und die versuchen genau diese Spannung aufzulösen. Nämlich auf der Seite zur Herrlichkeit. Und sagen, pass mal auf, du wirst gesund, du wirst schön, du wirst reich, alles. Übertreib ein bisschen. Ja, aber das ist alles wunderbar, wenn du nur Jesus nachfolgst. Das funktioniert nicht. Wir sind hier in diese Wirklichkeit hineingeboren. Jesus nennt das, wir leben im Reich Gottes. Das hat damals bei Jesus angefangen und das zieht sich bis heute. Und Reich Gottes heißt, es hat angefangen, jetzt auf dieser Erde, in dir, mit uns, als Gemeinschaft der Christen. Aber es ist noch nicht vollendet. Es ist noch nicht, die Herrlichkeit Gottes ist noch nicht vollendet. Sie ist zwischen uns spürbar, hoffentlich vielleicht auch heute hier in diesem Gottesdienst. Wenn du unterwegs bist, wenn man dich trifft, die Herrlichkeit Gottes ist immer spürbar und sie ist da, aber sie ist noch nicht vollkommen. Wir werden hier auf dieser Erde, und das ist leider eine schlechte Nachricht, weiter leiden und die meisten von uns werden sogar sterben müssen irgendwann. Und ich weiß, da denkt man als junger Mensch noch nicht so dran, aber es ist so. Aber man kann auch auf der anderen Seite runterfallen und nur die Wirklichkeit betonen. Und sagen, naja, wir müssen halt leiden und das gehört auch dazu. Und naja, das ist halt unsere Berufung und wir sind ja auch so arme Leute und das drückt uns immer weiter runter. Ja, das ist genauso. Wir können auf beiden Seiten runterfallen. Auf der einen Seite sagen, ja, alles wird gut, wir sind gesund und glücklich. Und wenn du Christ bist, darfst du keine Probleme mehr haben. Oder, ja, als Christ musst du immer leiden und dir geht's schlecht und da. Die Wahrheit ist beides. Du kannst diese beiden Pole nicht auflockern, sondern das sind zwei Pole, das sind zwei Seiten derselben Münze, das gehört zusammen. Die Herrlichkeit Gottes wird immer wieder sichtbar unter uns. Gott tut Wunder immer wieder. Nicht nur die Brotvermehrung. Gott kann heilen. Gott kann uns verändern von innen nach außen. Gott ist gekommen in Jesus, um uns zu vergeben und um uns frei zu machen von der Sünde. Halleluja. Aber das heißt nicht, dass alles gut ist. Dass Jesus der Medizinmann deines Lebens ist und dich rausholt aus allem Elend. Sondern du bist in dieser Wirklichkeit verwurzelt. Und das macht es manchmal kompliziert. Das bedeutet, Nachfolge ist eine Spannung. Eine Spannung, die wir nicht aufheben können. Und manchmal ist es schwer, nachzufolgen. Und manchmal möchte ich mir selber folgen. Und denke so, Mann, das wäre viel einfacher, wenn ich mir selber folge. Wer soll besser wissen, was gut für mich ist, als ich? Ich meine, ey, ich kenne mich doch. Und ihr euch vielleicht auch. Wäre eigentlich logisch, wenn ich mir selber folge. Und ich sage, natürlich mit Gott. Ja klar, also ich bin ganz fromm. Ja, also ich bin super. Ja. Ich war 8 Jahre Pastor. Das sind die allerfrommsten Leute. Und deshalb, also ich will also mit Gott leben, aber ich will mir selber folgen. Manchmal. Weil ich denke, sonst verpasse ich was. Weil es da ganz viele Stühle gibt, die mir doch wichtig sind. Und das gebe ich eigentlich nicht so gerne zu. Dass ich zum Beispiel gerne mal im Mittelpunkt stehe. Dass ich das toll finde, wenn andere mich loben. Und dass ich da manchmal gar nicht so demütig bin. Und dass ich denke, Jesus nachfolgen, was heißt das denn? Heißt das vielleicht auch, auf was zu verzichten? Ich weiß nicht, wenn ihr mal ganz ehrlich eure Gebete aufschreiben würdet von einer Woche. Bei mir ist da ganz oft dabei, Herr, segne das, was ich tue. Herr, du siehst, dass ich das jetzt vorhab, schenk mir Gelingen. Helf mir jetzt noch bei dieser Arbeit und helf mir doch jetzt noch da. Vielleicht sollten wir manchmal beten, Herr, hilf mir, dass ich das tue, was du segnest. Es ist ein Unterschied, ob ich bete, Herr, segne, was ich tue, oder Herr, hilf mir, dass ich das tue, was du segnest. Nachfolge heißt, mich auf Jesus ausrichten. In der Bergpredigt steht ganz viel darüber. Matthäus, der Evangelist, hat es aufgeschrieben, was Nachfolge heißt. Und ich möchte euch ermutigen, das mal zu lesen. Das ist ein bisschen lang, 3 Kapitel, Matthäus 5, 6 und 7. Lest das mal, da steht eigentlich alles drin, was Jesus so wichtig war für diese Nachfolge. Wie wir miteinander umgehen können, was da wichtig ist, dass wir die Wahrheit sagen sollen, dass es nicht nur um die eigene Ehre geht, aber auch, dass wir dabei nicht zu kurz kommen werden. Wir denken ja manchmal, wir kommen zu kurz. Wenn wir immer die Wahrheit sagen, wenn wir immer Jesus nachfolgen, wenn wir auf alle Stühle verzichten, kommen wir da nicht zu kurz? Wenn wir wirklich uns selbst runtertun? Die Jünger damals dachten, sie kommen zu kurz. Bei diesem ganzen Beispiel mit dem Essen. Da haben sie das Wunder erlebt und am Ende waren alle 10.000 Leute satt, nur sie selbst nicht. Weil sie haben die ganze Zeit die Gruppen da und das Essen verteilt, das war ja massig. Und da waren sie ziemlich frustriert. Und ich kann das gut verstehen. Dann sagt Jesus zu ihnen, hey, ich habe für euch noch was Besonderes. Sammelt die Reste auf. Vielleicht denkst du, ja, genau so ist Nachfolge. Ich gebe alles und am Ende muss ich noch den Scheiß von den anderen aufräumen. Vielleicht bist du hier Mitarbeiter, jeden Donnerstag. Ja, und da gibt es so ein paar Leute, die fliegen ab und zu ein und predigen, ja, und danach gehen sie wieder nach Hause. Du bist jeden Donnerstag hier und räumst auf und baust ab und auf und wen kümmert's? Und die Jünger haben, weiß nicht wie viele Stunden, da noch alles aufgesammelt. Irgendjemand kam, hat Körbe gebracht, weil so viel über war. Und stehen sie am Ende da und Jesus sagt, und, was ist über? Sie sagen, naja, ein paar Körbe, wie viele? Naja, so 1, 2, 3, 12, okay. Wie viel seid ihr? Wie viele Jünger sind wir denn? 1, 2, 3, 4, auch 12. Fällt euch was auf? Nein. Ihr sagt, hey, für jeden ein ganzer Korb. Nachfolge heißt, es geht um Jesus. Es geht manchmal nicht so, wie du möchtest. Aber du kommst dabei nicht zu kurz. Jesus kümmert sich um dich. Jesus ist da für dich. Jesus möchte dich keinen schlechten Weg führen. Sondern Jesus möchte, dass du ihm nachfolgst und dich dadurch auch besser erkennst. Dass du auf diesem Weg auch zu dir selbst findest. Und Jesus geht es bei dieser Nachfolge um alles. Nachfolge ist kein intellektueller Akt. Wir haben vorhin gesagt, tun, es geht ums Tun. Jesus fasst die ganze Bergpredigt zusammen am Ende in Matthäus 7 und er sagt, wer diese meine Rede, diese 3 Kapitel hört und sie auswendig kann, der ist der Beste von euch allen. Nein. Und für die Theologiestudenten hat er auch nicht gesagt, wer sie in Griechisch kann. Ja? Sondern wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Felsen baut. Als nun aber die Winde kamen und stießen gegen das Haus und die Wasser kamen und stiegen, so fiel es doch nicht, denn es war auf Fels gegründet. Nachfolge heißt, ich bekomme ein Fundament für mein Leben. Nachfolge heißt, es geht nicht immer um mich, sondern es geht um Jesus. Und trotzdem werde ich davon profitieren, weil mein Leben sich verändern wird. Und ich eine Standfestigkeit bekomme, wenn die Wirklichkeit dieser Welt mit den Stürmen kommt, dass ich fest stehen bleiben kann. Und sie kommt leider immer wieder. Und es wird in eurem Leben und hat vielleicht schon Krisen gegeben. Und Krisen tun weh. Aber sie zeigen uns auch, wo wir gerade stehen. Und es ist gut, wenn wir ein Fundament haben, auf dem wir stehen bleiben können. Bei Nachfolge geht es nicht um Perfektion. Die Jünger, das war ein bunter Haufen damals. Oh, da waren Fischer dabei, da waren Beamte dabei, da waren Linksradikale dabei. Also das war völlig. Da waren richtig schlaue Leute dabei und auch weniger schlaue. Ja, also das war also völliger Durchschnitt. Man, im Grunde könnte man sagen, man könnte ja abzählen. Damals waren es 12. Wir zählen mal ab, 12 Leute und das wird ungefähr hinkommen. Was die damals ausgemacht hat, warum 12 war, weil die losgegangen sind, als Jesus sie gerufen hat. Das war der Unterschied. Die waren nicht die 12 begabtesten Leute damals in Israel. Oder auch nicht die 12 hübschesten. Oder die, die am intelligentesten waren. Oder die, die die beste Position hatten. Nein. Es waren die, die gesagt haben, ich vertraue Jesus und ich folge ihm nach. Egal was kommt. Und die hatten Zweifel. Und die haben Fehler gemacht. Und es ging nicht darum, perfekt zu sein. Nachfolge heißt nicht, ich bin perfekt. Nachfolge heißt nicht, ihr sollt perfekt sein. Nachfolge heißt nicht, hey, super, ab jetzt machen wir keine Fehler mehr und wir strengen uns an. Nein. Nachfolge heißt, ich gebe meine Brote und Fische Jesus, dass er was draus macht. Und ich vertraue ihm dabei. Nachfolge heißt, ich laufe los und nicht, ich überlege, ich muss noch ein bisschen besser werden. Wenn wir die ganze Bibel reinschauen, sind ganz viele Leute da drin und die haben alle Fehler. Ja, also wenn man da vorne anfängt bei Noah, der hat sich betrunken, Abraham, der war uralt, Isaak war so ein Tagträumer, Jakob war ein Lügner, Lea war hässlich, Josef wurde misshandelt, Mose war ein Mörder, Deborah war weibliche Richterin, was damals ein absoluter Skandal war, Gideon hatte Schiss, Simson hatte lange Haare, Rahab war eine Prostituierte, Jeremia und Timotheus, die waren zu jung, Sarah war zu alt, David gab vor, geistesgestört zu sein und hatte eine Affäre, rannte später vor seinem eigenen Sohn weg, Elia hatte Selbstmordgedanken, Jeremia war sowieso depressiv, Jesaja predigte nackt, Jona rannte weg vor Gott, Naomi war eine Witwe, Hiob verlor alles, Johannes der Täufer aß Heuschrecken, guten Appetit, Petrus war jähzornig, Johannes war selbstgerecht, die Jünger schliefen beim Beten ein und Martha hat sich alles um alles gesorgt. Maria Magdalena war von Dämonen besessen und so weiter. Also könnte man weiter durchgehen, ich habe noch eine längere Liste. Es geht nicht um Perfektion bei Nachfolge. Es geht nicht um Perfektion. Aber es geht darum, dass du so wie du bist, dich auf den Weg machst und nicht stehen bleibst. Dass du den Stuhl deines Lebens runterreißt und sagst, ja, ich will ihn nicht mehr. Ich will nicht mehr gucken, nur für die anderen gut dazustehen. Und kommt mir jetzt bitte keiner und sagt, ach, mir ist das alles egal, was die anderen von mir denken. Ich glaub's euch nicht. Ich glaub's euch nicht. Uns ist es nicht egal und es ist auch nicht schlimm. Das ist nicht das Problem. Sondern das Problem ist, dass wir uns ständig in die eigene Tasche lügen. Dass wir ein super schönes, frommes Christsein hier aufziehen. In die Gottesdienste gehen und sagen, ja, wir sind ja alle so tolle Nachfolger. Aber in unserem Alltag merkt es kein Mensch. Wir sagen, wir sind Salz und Licht, aber keiner merkt's. Woran liegt das denn? Woran liegt das denn, dass diese Kirche nicht überquillt vor Menschen? Weil man es oft bei mir nicht sieht. Weil ich so ein Laschi-Nachfolger bin, der lieber diskutiert. Das ist so die absolute Theologen-Nachfolgerkrankheit. Das ist der Super-Theologen-Stuhl auf dem Kopf. Immer noch alles diskutieren. Und das heißt nicht, dass wir nicht nachdenken sollen. Bitte versteht mich nicht falsch. Handeln beginnt immer mit Denken. Es geht nicht um Denken oder Nichtdenken, sondern es geht darum, um Alibis suchen. Søren Kierkegaard, einer meiner Lieblingsphilosophen und Theologen, hat mal gesagt, die Bibel ist eigentlich sehr leicht zu begreifen. Doch wir Christen sind ein Haufen ränkevoller Schwindler. Wir tun so, als ob wir unfähig seien, sie zu verstehen. Wissen wir doch sehr genau, dass wir von dem Augenblick an, in dem wir sie verstehen, entsprechend handeln müssen. Liebe Freunde, es geht nicht um Perfektion, sondern es geht um Losgehen. Es geht um Vertrauen. Es geht darum, dass wir unsere Lebenslügen mal aufdecken. Dass wir mal ehrlich werden vor uns selbst und sagen, wem folge ich eigentlich nach? Dass wir ehrlich werden vor Gott, dem wir folgen wollen, vor Jesus, vor dem Heiligen Geist und sagen, Ich bin's. Ich, Tobi, ich folge eigentlich mir selbst. Und es tut mir leid. Und ich möchte eigentlich so ein unperfektionistischer Radikaler werden. Ich möchte dir mal vertrauen, dass ich bei dir nicht zu kurz komme. Und Jesus nachfolgen, das hat was mit dem ganzen Leben zu tun. So wie du bist. Mit allem. Und zwar mit jeder Situation. Jesus nachfolgen hat was zu tun, was du isst, was du anziehst, wo du einkaufst. Jesus nachfolgen, was dazu tun, wie du den Leuten begegnest, die jetzt neben dir in der Bank sitzen. Jesus nachfolgen hat was zu tun, wie du nachher aus dem Gottesdienst rausgehst. Was willst du? Was ist dir wirklich wichtig? Wo ist dein Stuhl? Vielleicht kannst du einfach mal kurz drüber nachdenken. Wir machen einfach mal eine Minute Pause und dann schließe ich die Predigt ab. Nachfolge beginnt immer mit dem ersten Schritt. Und ich möchte dich sehr ermutigen, dass du so einen Schritt tust. Für dich. Und du musst hier nicht nach vorne kommen jetzt oder irgendwie die Hand strecken, sondern es geht nur um dich. Es geht um dich und dein Leben und deine Nachfolge und um deine Gottesbeziehung. Und vielleicht weißt du so, was dein Stuhl ist. Vielleicht bist du so Konsumer und du gehst gerne irgendwo hin und lässt dich berieseln. Und findest das gut und konsumierst Christentum sehr und du weißt genau, eigentlich sollte ich mal irgendwo mitarbeiten. Eigentlich wäre es gut für mich, dass ich mal irgendwo anderen was weitergebe. Vielleicht wachse ich dadurch mal in der Nachfolge. Vielleicht ist es deine Zeiteinteilung. Vielleicht ist es dein Geld. Vielleicht ist es deine Unehrlichkeit dir selbst gegenüber. Oder dass du eigentlich dir und Gott was vorspielst. Ich weiß es nicht. Es geht mir auch nichts an. Aber ich möchte dich einfach bitten, dass du in dieser Nachfolge einen Schritt gehst im Vertrauen auf diesen Jesus, weil er es gut mit dir meint. Weil er von dir nicht Perfektionismus fordert, den du vielleicht auch manchmal forderst und an dem du scheiterst, sondern er fordert einfach nur deine Liebe. Und dass du in dieser Liebe und diesem Vertrauen ihm nachfolgst, egal was passiert. Noch eine Sache, wir sind da gemeinsam. Wir sitzen in diesem Boot gemeinsam. Wir folgen gemeinsam nach. Wir brauchen uns auf dieser Nachfolge. Jesus hat seine Jünger niemals alleine losgeschickt, sondern immer zusammen. Und das ist gut. Lasst uns auch untereinander ehrlicher werden und nicht irgendwas vorspielen, was wir gar nicht sind. Lasst uns nicht geistlicher reden, als wir sind. Dann lass uns ehrlich sein in dieser Nachfolge. Und ich glaube, dann können wir echt die Welt verändern. Ich möchte noch mit uns beten. Jesus, ich möchte dir so danken dafür, dass du damals mit deinen Nachfolgern Geduld hattest, dass die Fehler machen durften, dass sie dich fragen durften, dass du ihren Streit geschlichtet hast. Und danke, dass sie dich manchmal nicht verstanden haben und dass du nicht sauer warst auf sie, dass du ihnen vergeben hast und dass du sie lieb hattest. Und danke, dass es bis heute noch so ist, dass wir dir nachfolgen, dass wir in Bewegung sind, dass wir Fehler machen dürfen und dass wir so, wie wir sind, zu dir kommen dürfen. Dass wir nicht irgendwie was Besseres sein müssen, aber dass wir losgehen müssen, dass wir uns bewegen müssen auf dich hin, dass wir dich leben. In jeder Sekunde unseres Lebens, dass wir dir nachfolgen. Danke dafür, dass du sichtbar bist, auch in uns, für andere. Amen.